Hallo und herzlich willkommen bei Starke Trennungskinder, dem Podcast für getrennt lebende Eltern. Dieser Podcast begleitet dich in allen Phasen deiner Trennung, von der unausgesprochenen bis hin zur Patchwork-Familie. Hier geht es um Gefühle, Verantwortung und darum, wie du deine Trennung bewusst gestalten kannst. Immer mit dem Blick auf euer gemeinsames Kind. Dieser Podcast ist für alle Eltern, deren Kinder später einmal sagen sollen: Ich hatte eine schöne Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Schön, dass du da bist und schön, dass du zuhörst. Vielleicht wirkt euer Kind nach der Trennung anders. Leiser, zurückgezogener oder genau das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht ist euer Kind laut, wütend und unruhig und du merkst, dass da ist etwas, das du nicht ganz greifen kannst. Du bist selbst mittendrin in deiner Trennung, in deinem eigenen Schmerz, vielleicht im Funktionieren. Und gleichzeitig willst du euer Kind gut begleiten. Doch wie geht das eigentlich? Wie erkennst du, ob das, was du siehst, Trauer ist? Und was braucht euer Kind in genau diesen Momenten wirklich? Genau da schauen wir heute gemeinsam hin. Und wir haben uns dafür eine Frau an die Seite geholt, die sich mit diesen Gefühlen jeden Tag beschäftigt.
Wir sprechen heute mit Petra Berghaus und wir freuen uns riesig, dass du da bist, liebe Petra. Du bist Trauersängerin, Autorin, Familienbegleiterin und begleitest unter anderem ja auch Familien in sehr, sehr intensiven Verlustsituationen und auch in Hospizen. Und außerdem hat Petra das Buch Ich tröste dich geschrieben, ein liebevolles Mitmachbuch für Kinder, Eltern und alle, die Trauer achtsam begleiten müssen, mit dem lieben Trosttiger. Liebe Petra, wir freuen uns wirklich riesig, dass du da bist. Du sprichst uns heute und berührst uns heute sehr im Gefühl, das weiß ich jetzt schon. Und ich möchte dich fragen, ob du uns mal ein bisschen in deine Welt mitnimmst und uns erzählst, wer du bist und was dich tatsächlich zu der Arbeit geführt hat.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal danke für eure Einladung, ich freue mich sehr. Und ihr habt das ja schon schön benannt. Also ich bin Trauersängerin, Trauerbegleiterin, Erfinderin des Trosttigers, genau. Aber ich war erstmal in meinem ersten Leben, sage ich immer, ich habe so ein Leben 2.0 und ein Leben 1.0. In meinem ersten Leben war ich nur Grafikerin. Was heißt nur? War auch schon ein schönes Leben, ne? Sag ich immer, ne? Aber und auch Sängerin, aber ich hatte gar nichts mit dem Thema Trauer zu tun. Und dann passierte das eben mittlerweile vor 6 Jahren, dass meine Mama eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und zwar so plötzlich, also wir haben alle damit gar nicht damit gerechnet, weil sie auch keine Schmerzen hatte. Aber sie hat meinen Vater gepflegt, der ist dement gewesen. Und dann hat sie so viel abgenommen, wisst ihr. Und dann haben wir alle gesagt, Mama, ne, so, ja, sagt, ich kann nichts essen, ist so stressig. Und der Arzt hat auch nichts gefunden. Da haben wir ihr nur alle geglaubt, ne. Aber dann irgendwann, ich weiß nicht, nach so einem halben Jahr weiter, habe ich gesagt, Mama, ich muss mal mit dir zum Arzt gehen. Das stimmt wirklich doch irgendwas nicht. Na, sind wir zum Arzt gegangen. Und dann hat er auch plötzlich sie sofort eingewiesen ins Krankenhaus, wo wir uns noch dachten, komisch, vorher hat er ja gar nichts gemacht. Kurzum, es war Speiseröhrenkrebs und sie hat dann von dem Moment der Diagnose an nur noch 4 Wochen gelebt. Dann ist sie gestorben. Ja, das kann man gar nicht. Eigentlich konnte mir das gar nicht verarbeiten. Und in diesen 4 Wochen sind wir aber so eng zusammengewachsen nochmal. Ich habe zum Glück einen Hospizplatz bekommen in Solingen, wo ich wohne. Und da haben wir dann 3 Wochen verbracht. Und Silvester 2019 ist sie dann gestorben. So, und das hat eben mein Leben total geändert. Ihr seht mich jetzt lächeln, weil es auch so schön war, diese Zeit. Das war traurig schön. Und die Mama hat immer gesagt, meine Mutter ist auch sehr lebensfroh. Und sehr dem Leben zugewandt gewesen. Und sie hat dann gesagt, ja, Petra, sing doch hier. Und ich war ja Sängerin auch, habe da meine Ukulele mitgebracht. Und dann habe ich immer im Hospiz gesungen für sie. Und alle haben so Fenster aufgemacht und haben mal reingeguckt. Ach, was macht denn diese Frau? Dann war Weihnachten, haben wir ja auch da verbracht. Dann haben die Schwestern gesagt, ach, kannst du nicht hier ein bisschen singen Weihnachten? Da habe ich schon gespürt, was Musik so mit einem macht, ne? Wie schön das ist, wie tröstend das ist. Die Mama war eh begeistert, ne, dass ich da immer gesungen habe. Ja, und dann hat sie in der Zwischenweihnachten und Neujahr ging es ihr schlechter. Und da hat sie gesagt, Petra, wenn ich dann sterbe, singst du doch auf meiner Beerdigung. Ja, und das war dann eben dieser letzte Wunsch, die nicht ernst genommen habe. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das. Ne? So, und so ist das passiert, dass ich dann ist sie gestorben, Silvester, am 15. Januar, habe ich dann für sie gesungen. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, ihr Lieben, ich weiß nicht wie. Und das hat wirklich alles verändert. Der Moment hat alles verändert, weil ich habe nochmal gespürt, ich kann was tun in meiner Trauer. Ich kann mich selbst damit trösten, die ganzen Menschen trösten in der Kirche, die ganze Kirche war voll. Ich habe die Mama so gespürt, ich habe mich verbunden in der Trauer mit der Mama, mit meinem Schmerz und mit dem Schmerz der anderen. Und ich glaube, ein schöneres Geschenk kannst du eigentlich gar nicht niemandem machen und auch für dich selber gibt's kein schöneres Geschenk. Ja, und dann ist die Geschichte so losgegangen, wisst ihr, dann haben immer mehr Leute gefragt, kannst du das auch hier machen? Kommst du auch zu uns? Ja, und so sind immer mehr Dinge passiert, wisst ihr, dann ist die Presse auf mich aufmerksam geworden. Dann war ich bei Voice of Germany, kann man mal angucken, ich war die Trauersängerin bei Voice of Germany. Ich habe das alles gemacht, wisst ihr, für das Thema. Nicht, weil ich jetzt unbedingt auf die Bühne wollte, weil ich hatte damals noch große Bühnenangst, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt für die Mama. Ich mache das jetzt, um Leuten zu sagen, guck mal, was man alles noch tun kann in diesem Schmerz, ne? Und den Leuten Mut zu machen, sich auch zu trauen, diesem Schmerz zu öffnen. So, das war so meine Vision, wisst ihr? Und ja, dann ist der Trostiger in mein Leben noch gekommen. Den seht ihr da hinten so ein bisschen im Hintergrund, glaube ich, ne? Guck mal da. Und da. Der mich einfach auch so getröstet hat, der so erst so als Vision, als Wort in meinem Ohr war. Diese Sonne kennt ja die Geschichte. Ich weiß nicht, ob du sie kennst oder ob Menschen das kennen. Also ich bin aufgewacht, habe das Wort Trostiger gehört und dachte, ja, jetzt drehst du erstmal kurz durch, ne? Weil ich war damals komplett so in dieser Trauer. So, ich habe die so gespürt. Ich war so, so, so traurig. Und dann konnte ich so schlecht schlafen. Ja, dann höre ich das Wort und denk so, was ist das denn? Kurzum, ich mach's kurz, das Wort gab es nicht. Ein Wort in meinem Ohr, was es nicht gab vorher. Auch nicht bei Google. Es gab es nicht. Und dann habe ich, weil ich ja Illustratorin bin, Grafikerin bin, habe ich den gezeichnet. Und das Logo, was ihr jetzt noch kennt, wo der Tiger sich an den Jungen lehnt, das ist das erste Bild, was ich im Kopf hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, der Tiger muss jetzt in die Welt. Der ist jetzt geboren. Erstmal nur für mich. Ich war ganz egoistisch. Ich wollte den für mich haben. Und dann wollten alle auch diesen Tiger haben. Und dann habe ich mit meiner Tochter zusammen gesagt, komm, wir machen das jetzt. Wir bringen den jetzt in die Welt. So. Und mittlerweile, habt ihr schon gesagt, es gibt ein Kinderbuch. Es gibt gerade das neue Mitmachbuch, Ich tröste dich. Da hat der Trostiger auch eine Rolle. So, wisst ihr, und so ist das alles in mein Leben gekommen, sodass ich jetzt keine Grafikerin bin mehr, da wo ich war. Da habe ich gekündigt. Ich arbeite jetzt für mich selber. Ich zeichne alles selber im Kanal. Ich zeichne auch noch für andere, aber ich bin eben jetzt, es ist ein anderes Leben. Es ist ein ganz anderes Leben, was ich habe jetzt. Aber ein viel schöneres, viel wertvolleres, viel glücklicheres Leben. So, das war mal kurz Einführung.
Vielen Dank, es ist sehr intim, was du mit uns teilst. Und ich glaube, dass ganz viele das auch wahnsinnig gut nachvollziehen können, weil wir alle ja auch mal getrauert haben. Auf verschiedene Art und Weise. Und da wir ja, da unser Fokus ja auf Trennungskinder ist, kann ich mir gut vorstellen, also ich weiß es selber, dass wir Elternteile ja auch sehr, sehr trauern, erstmal um die Beziehung und dann auch um, dass man das Kind auch viel weniger sieht wie vorher oder dass sich einfach was Großes verändert. Und was du so schön beschrieben hast, ist diese Verbindung mit der Trauer, dass wir dieses Gefühl halten dürfen. Und ich glaube, dass ganz viele davor so große Angst haben. Was passiert, wenn ich traurig bin, wenn ich da fall, wenn ich nicht wieder aufstehe, wenn ich das zulasse? Also diese Nichtwissenheit, weißt du, kann ich dieses Gefühl tatsächlich halten? Und da wollte ich dich gern fragen, bevor ich auf das Kind eingehe, du hast gesagt, du hast dich verbunden mit der Trauer. Das beantwortet so ein Stück weit meine Frage nach, wie gehst du mit Trauer um? Doch, was hat dir das Vertrauen gegeben oder hattest du das Vertrauen, dass du es schaffst, dass du durch diese Trauer durchkommst und auch stabil bist für deine Kinder?
Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal grundsätzlich kann ich sagen, dass ich auch Trennungen hinter mir habe. Das heißt, ich kann auch genau diese Trauer damit vergleichen. Ne, ich habe mich getrennt, da waren die Kinder 2 und 3 Jahre alt vom Vater der Kinder. Das heißt, auch da kenne ich genau dieses Trauergefühl von wegen, mein Lebenstraum ist erstmal weg. Also die Trauer um das, was ich jetzt nicht mehr haben werde, vor allen Dingen um die Trauer um die Kinder, dass sozusagen sie diese Familie, diesen Traum von Familie, was man so hat, natürlich, nicht mehr haben werden. Das ist genau das gleiche Trauergefühl, was ich dann hatte, als Mama gestorben ist. Tatsächlich, da zerbricht ja etwas in dir. Und das ist eine Trauer, die man in dem Moment erstmal kaum aushalten kann, weil es so ein Schmerz ist. Und ich habe jetzt auch natürlich damals gedacht, dass ich das erstmal gar nicht aushalte. Aber ich habe schon von Anfang an, komischerweise auch damals, bin ich immer bewusst in diesen Schmerz gegangen. Also ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, aber ich wusste intuitiv, du wirst dich jetzt nicht ablenken, du wirst dich nicht vertrösten lassen. Also wir kommen sicherlich noch auf das Thema Trost oder Vertrösten. Das ist ein ganz wichtiges Thema hier. Sondern ich habe bewusst gesagt, ja, ich weine jetzt, ich bin traurig und auch das vor den Kindern nicht verheimlicht sozusagen. Ja, also immer wenn solche Situationen waren, immer ganz offen und ehrlich auch mit den Kindern auch meine Traurigkeit gezeigt. Und ich weiß aus Gesprächen, dass viele Eltern sich das nicht trauen, dass viele Eltern sich stark sein wollen. Und also sozusagen diese Maske aufsetzen von das geht mich hier gar nichts an, so ungefähr. Also ich bin hier die starke Mama jetzt. Und damit aber ihre Gefühle sehr unterdrücken. Es wird ein Gefühl von, dass man so fremdbestimmt ist, ja. Die Angst, diese Kontrolle zu verlieren, ja, die kenne ich. Ja, aber langfristig ist es sehr kontraproduktiv für dich und auch für die Kinder kein guter Weg. Ne?
Was hat dir das Vertrauen gegeben, du schaffst es?
Ja, also das Vertrauen, dass es trotzdem gut ist, dass wir trotzdem diese Liebe weiter spüren, die Liebe zum Kind, auch die Erlaubnis für das Kind, dass es den Papa weiter lieb haben darf. Also, dass sich an der Liebe in der Familie nichts ändert. Ne? Nur weil ich jetzt diesen Mann nicht mehr liebe und auch mit dem nicht mehr zusammen sein kann, in dieser Form die Liebe, die vorher war. Ja, klar, in dem Moment der Trennung ist es schwierig, jetzt seinen Partner noch so zu lieben, verstehe ich, habe ich auch nicht in dem Moment gehabt. Aber es geht ja um die Kinder, um deine Verbindung zum Kind. Ja, und da haben wir auch ganz intensiv gespürt, wie die Kinder total Halt, aber trotzdem bei mir gefunden haben. Ne? Und auch, obwohl ich traurig war, hatten wir ganz glückliche, fröhliche Momente. Und das ist eben das, was die Trauer auch ist. Ne? Die Trauer ist nicht permanent. Wir stürzen in ein schwarzes Loch und werden aus diesem Loch nie wieder rauskommen. Das ist nicht das Gesicht der Trauer. Die Angst haben wir. Aber ich habe immer das Vertrauen gehabt, dass es Gleichzeitigkeit gibt. Gleichzeitig traurig und glücklich sein. Gleichzeitig um etwas trauern und sich auf etwas freuen. Alles darf sein. Und das hat mich, glaube ich, total getragen. So bin ich immer schon gewesen. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, dass sich das so durch mein Leben getragen hat, immer.
Und das ist ja auch das, Petra, was uns Kinder zeigen, von dieser Gleichzeitigkeit, von der du gerade sprichst. Ja, ich kann traurig sein und fast mühelos. Gleichzeitig sind sie auf einmal in einem anderen Gefühl. Und das ist das, wo wir Eltern von unseren Kindern lernen dürfen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich dir so zuhöre, da steckt doch auch so ein tiefer Glaubenssatz drin, in den meisten Eltern nach der Trennung, ich muss jetzt funktionieren, ich muss alles am Leben halten, ich muss auf Arbeit gehen, ich muss den Alltag ja auch noch bewältigen. Mhm. Und wenn man mal ehrlich ist, in so einer ganz frischen Trennungssituation ist ja kaum Platz für Trauer. Mhm. Also wenn ich mir so den Alltag von Eltern anschaue, die müssen nicht mal getrennt sein, da ist ja kaum Platz für dieses große Gefühl. So.
Also wir nehmen uns diese Zeit nicht, ne? Also ja. Platz ist ja alles eine Sache der Priorisierung und deswegen helfen da ja auch wirklich so Rituale in dem Sinne, dass man sagt, pass auf, erstmal für dich selber als Mutter, als Vater, ich nehme diese Trauer so wichtig, ja, dass ich mir dafür wirklich Zeit nehme. Ne? Also ich habe so eine Checkliste gemacht, die kann ich euch auch mal den Link geben, dann könnt ihr den das vielleicht verlinken. Eine Trost-Checkliste, die ist ganz neu für Familien. Die könnt ihr für alle Trauermomente benutzen. Das hilft total einfach, weißt du, es gibt immer für alles Checklisten, aber dafür habe ich noch nie eine Checkliste gesehen, ne? Sondern wirklich, da geht es ums Gefühl. Also, habe ich denn heute schon mir mal einen schönen, warmen Tee gemacht? Weißt du, so ganz einfache Sachen. Check. Oder nicht? Habe ich mir die Zeit genommen, trotz dieser Trauer, trotz dieses ganzen Stresses, mir erstmal nochmal schön Milchkaffee gemacht morgens? Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, wisst ihr, die wärmen von innen. So, ich nehme mir die Zeit. Und dabei kann man mal an sein Gefühl kommen. Ne? So, und auch dann offen dafür zu sein. Oder auch zu sagen, so, jetzt setzen wir uns mal zusammen. Also wir haben oft auch früher, habe ich mit den Kindern so Familien, also so, wir waren ja eine kleine Familie, drei erstmal, aber es ist ja auch eine Familie, ne? Also wir haben ein Familien quasi Treffen gemacht, wo wir auch gesagt haben, so, wie geht's uns heute? Das können auch schon die Zwei- und Dreijährigen. Also die Nina war mit zwei schon sehr, konnte sehr gut sich ausdrücken. Und also, weißt du, sich wirklich Zeit für die Trauer nehmen, weil es ist auch in Ordnung zu sagen, ich gehe zum Arzt, ich bin krank. Ich bin trauerkrank. Also Trauer, müsst ihr euch vorstellen, ist ganz wichtig, ist wie ein Hochleistungssport, sag ich immer. Das ist, also stellt euch mal vor, man hat nie Sport gemacht und plötzlich läufst du einen Marathon. Ja, was meinst du, wie es dir danach geht, ne? Das können wir uns, glaube ich, körperlich vorstellen, ne? So, und das ist, so ist Trauer auch. Da hast du Muskelschmerzen, da Kopfschmerzen, alle möglichen, also dein Körper ist komplett fertig, ne? Und das auch wahrzunehmen und sich einzugestehen, also Moment mal, ich bin wirklich, also mein Körper leistet hier krasse Sachen, mein Geist, mein Kopf, mein Körper, ja, und dafür darf ich vielleicht, wenn ich das nicht schaffe, mich mal krank schreiben lassen, ne, das trauen sich ja auch viele gar nicht, weil sie denken, ja, ich muss ja jetzt hier weitermachen, ne? Nein, da kann man sich eine Auszeit nehmen.
Du sagst was ganz, ganz Schönes, Petra, und das möchte ich gerne aufgreifen. Also Trauer ist ja ein sehr intensives Gefühl und ein sehr körperliches Gefühl, und wir haben oft Angst vor Trauer, weil Trauer anstrengend ist zu fühlen. Ja? Auf der gleichen Seite ist Trauer, wenn ich sie gefühlt habe, ja auch ein unfassbar erleichterndes Gefühl. Jetzt bin ich der absoluten festen Überzeugung, dass es wichtig ist, Trauer im Körper wahrzunehmen und sie vielleicht sogar auch rauszulassen in Form von Tränen, in Form von, manche sind auch dann wütend, ja, und tanzen, schlagen um sich, wie auch immer.
Ja, genau.
Was fällt dir auf, wenn Kinder vielleicht gerade in so einer Trennungssituation trauern, aber still trauern, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich meine, was du meinst, ja.
Nicht Tränen, sondern vielleicht... Durch Rückzug, was kann ich als Elternteil tun, um mein Kind zu unterstützen, wenn ich merke, es ist eine Veränderung da, aber sie ist nicht offensichtlich? Oder mein Kind lässt mich da nicht so richtig an sich ran. Hast du einen Tipp, was ich tatsächlich als Mama oder Papa tun kann? Oder vielleicht sogar als Geschwisterkind?
Das ist eine spannende Frage. Also erstmal grundsätzlich, ja, Kinder weinen nicht alle, wenn sie traurig sind. Genau, ne? Das denkt man ja. Ne? Manche sagen noch so stolz, so ungefähr, also ich glaube, das macht ihr gar nichts aus. Sie hat gar nicht geweint. Das ist natürlich ein ganz, da muss man, kommen wir ganz schnell auf eine ganz falsche Fährte, weil viele Kinder tatsächlich gar nicht mit Tränen ihre Trauer zeigen. Ne? Das hat auch Gründe, auf die ich gleich noch eingehen kann. Auf jeden Fall, viel wichtiger ist es, das Nonverbale zu beobachten, das Verhalten zu beobachten. Wie du es schon sagtest, Katja, also sprich die Kinder, die sehr in Trauer sind, zeigen das einfach in ihrer Art, wie sie beispielsweise entweder sehr wütend werden. Also Wut ist eine maskierte Trauer, das wissen viele auch nicht. Das hat mir total die Augen geöffnet damals. Ne? Meine Tochter war eher so rebellisch immer, ne? Oft so wütend, und mein Sohn, der war immer sehr still. Ne? Und die Nina ist damit eigentlich sehr gut klargekommen, ne, weil die hat das immer alles rausgelassen, ne? So, ne? Also das war vielleicht für mich dann anstrengend, aber ich dachte, nein, das ist ja gut. Also ich habe das dann, ich habe immer gesagt, Petra, du bist nicht gemeint, weißt du? Du bist gar nicht gemeint als Person. Die hat, ne? Sie hat ja auch später zu mir gesagt, Mama, ich habe dich ja total lieb gehabt, aber ich weiß auch nicht, ne? Musste raus, ne? So. Dann ist es aber so, bei den stillen Kindern, die auch nicht weinen und still sind, ist es dann natürlich nochmal ganz besonders unsere Aufgabe, das zu beobachten, was sich verändert. Ne? Also tatsächlich gibt es so, dass auch viele körperliche Dinge passieren. Also es gibt immer wieder Kinder, die wieder zum Beispiel einnässen, obwohl sie schon das schon längst hinter sich haben, die vielleicht 3, 4 Jahre alt sind. Dann auch das beobachten, das auch nicht dramatisch sehen, sondern es ist ein Signal. So, weißt du? Oder auch etwas, dass sie plötzlich einfach nicht mehr mit ihren Freunden spielen wollen oder so, ne? Sich zurückziehen wollen, so. Dann einfach erstmal alles beobachten und alles auch nicht rausholen, ne? Weil das ist praktisch ein Selbstschutz des Kindes. Das Kind weiß sehr, sehr gut, was es aushalten kann und was nicht. Da können wir uns sehr auf dieses Gefühl der Kinder verlassen, ne? Weil viele Eltern haben Angst, etwas zu viel zu machen, etwas sie zu bedrängen. Also die Kinder zeigen dir das schon, indem sie zum Beispiel auf dich zukommen und auch ihnen, die geben uns das Signal, sie möchten sprechen. Die werden uns das Signal geben. Wir müssen halt nur genau hinschauen. Ne? Weil wenn die merken, das ist hier ein Ort, wo keine Sicherheit ist, ja, oder es ist hier ein Ort, wo ich meine Traurigkeit hier keiner aushalten kann, dann werden sie nichts sagen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr gut auf uns achten und auf uns schauen, wenn wirklich das Kind sich gar nicht zeigt in der Trauer, dann müssen wir dringend hingucken, kann ich denn überhaupt den Raum für mein Kind halten? Biete ich denn überhaupt einen Raum, wo die Trauer des Kindes sein darf? Oft ist es nämlich so, dass dieser Raum nicht da ist für das Kind, ja. Dann kann das zum Beispiel sein, dass die Kita-Leute sagen, also in der, ne, dass es sich das da zum Beispiel zeigt. Und dann sagen vielleicht jetzt hier mit ihrem Kind so, also, ne, also immer schön auch mit den Kita, mit den Leuten sprechen. So, da ist es zum Beispiel ganz anders, weil es vielleicht da weint, weil es denkt, ich kann hier weinen. Und zu Hause ist es wieder anders. Also auch ins Gespräch gehen, gucken, wie fällt sich denn mein Kind woanders? Ne? Bei Freunden, in der Kita. Also meistens ist es so, dass du selber so in Trauer bist um die Situation, dass kein Raum für die Trauer des Kindes ist. Da müssen wir uns ganz tief selbst in die Augen schauen und an uns arbeiten und gucken, dass der Raum, dass diese quasi im Grunde Sicherheit für diesen Moment der Trauer auch da ist. Ne? Sonst wird sich das Kind nicht fallen lassen können. Ne? Genau.
Und Petra, was passiert denn, wenn Kinder gar keinen Raum zum Trauern haben? Also da steckt jetzt ja ganz viel drin, genau, in deinen Worten. Ne? Zum einen eben, dass die Eltern ihre Trauer zeigen dürfen. Zum anderen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sind manche so im Funktionieren oder haben diesen Glaubenssatz, ich darf das nicht. Da habe ich die Erfahrung in meinen Bekleidungen gemacht, dass das dann stellvertretend die Kinder auch für die Eltern tun. Mhm. Also dass da so eine Projektion stattfindet. Mhm. Aber was passiert denn jetzt, wenn ein Kind, wenn es gar keinen Raum zum Trauern gibt? Also Kinder immer einen Raum oder kann es auch sein, dass sie dann nur sich als Raum nehmen und versuchen, sich selbst zu halten? Und wenn ja, klappt das überhaupt? Also
ja, genau, das ist es nämlich. Also tatsächlich gibt es dann tatsächlich nur diesen eigenen Raum. Also das heißt, das Kind versucht es sozusagen selber zu klären, selber sich zu regulieren, was super schwer ist und was dann sich tatsächlich körperlich zeigt. Ne? Also das erstmal im ersten Moment das Kind klagen über, sag mal, Schmerzen klagen wird. Also es wird dann nicht sagen, ich bin traurig, es wird dann sagen, ich habe Bauchweh, Mama, ich habe Kopfweh, Mama. Es wird sich so zeigen. Das ist dann auch schon mal gut, dass das zeigt, weil dann haben wir wenigstens einen Hinweis. Ne? Und natürlich im Worst Case sagen die Kinder gar nichts. Und das hat natürlich schwerwiegende Folgen, das ist ganz klar. Ne? Also das heißt, vielleicht gar nicht in dem Moment, ne, sondern das ist dann zeitversetzt. Also da entstehen Ängste auf jeden Fall. Ne? Kinder, die Ängste entwickeln, auch bei Kindern, die ein bisschen älter sind schon, die wirklich, also psychische Erkrankungen entstehen dadurch. Ne? Also das ist auch so. Das heißt, irgendwo muss es ja hin. Also irgendwo muss ja das sind ja auch Ängste. Ängste darum, wie wird das Leben weiter aussehen? Werde ich den Papa noch sehen? Werde ich den nicht mehr sehen? Da gibt es ja so viele Dinge. Dann entstehen aber eben Ängste, soziale Ängste. Ja, also da müssen wir wirklich aufpassen. Ne? Aber das passiert einfach leider. Und selbst, und wenn es dann passiert, es ist ja nie zu spät, weißt du? Also wenn du das erkennst an deinem Kind, ne, dann natürlich sofort gucken, okay, was hat das mit mir auch zu tun, ne? Also als Mutter, als Vater, weil es hat eben ganz viel mit dir selbst zu tun, ne? Also ich werde nie vergessen, meine Tochter entwickelte auch so das Gefühl, sie traute sich nicht mehr zur Schule zu gehen. Und ich habe sie dann immer gefahren, ne, weil sie nicht mehr Bus fahren wollte. Natürlich willst du alles tun. Du willst das Kind dann alles abnehmen. Aber ich habe natürlich auch erstmal nicht ganz verstanden, was ist denn jetzt der Grund dahinter? Ne? Es hat mir natürlich erstmal nur Leid. Man hat ja ein Mitgefühl, ein Mitleid, was ja dann nicht immer gut ist. Wisst ihr, wie ich meine? So, ja. Ne? Man will ja alles gut machen, natürlich, aber in dem Moment, und ich weiß noch, das war auch dann bei einer Ärztin waren und auch einer Therapeutin, und die sagte dann auch so ganz krass auf mich zu, so, das hat ja auch ganz viel mit Ihnen zu tun, und ich war so, Schock, ne? Das wollte ich ja nicht. Und da habe ich dann ganz viel an mir gearbeitet, weil tatsächlich, ich musste ihr die Chance geben, diese Angst zu überwinden und in dem Falle dann zum Beispiel zu sagen morgens, ich muss jetzt schon zur Arbeit, ich kann dich nicht fahren. Wisst ihr, was schmerzt denn ja unendlich, ne? Also das war, mein Herz ist raus, wurde rausgerissen, wisst ihr? Aber ich musste ihr die Chance geben, das selber zu probieren, selber über diese Angst rüberzukommen, ne? Mit Unterstützung natürlich, ne? Aber dieser Moment, ich gehe jetzt aus dem Haus und gehe jetzt zum Bus, das musste sie jetzt selber schaffen, wieder sozusagen, ne? Das war jetzt nochmal so ein kleines Beispiel, wisst ihr, aber, ne, da, also, weil wir sehr gerne dann auch dem Kind alles abnehmen wollen, ne? Wir haben ja auch diese Schuldgefühle. Das darf man auch nicht vergessen. Da sind ja so viele Schuldgefühle. Mein Gott, die haben mich wirklich Jahre beschäftigt, ne? Jetzt kann ich sagen, ich bin frei davon, wisst ihr? Weil ist ja keiner schuld. Das Wort Schuld, das will ich ja gar nicht mehr hören, ne? Das ist ja das Unwort, ne? Wisst ihr?
Also das Unwort des Jahres.
Ja, wirklich, also wirklich, ne? Weil sowohl für uns selber, für alle, das ist kein gutes Wort, ne? Und vor allen Dingen bringt das gar nichts, ne? Also wir können mit dieser Schuld sind wir so gelähmt, ne? So, und deswegen, also zu sagen, auch sich auch zu verzeihen, wisst ihr? Zu verzeihen, dass, ne? Und dass wir aber doch da sind für das Kind und es unterstützen in dem, was es jetzt braucht. Ne? Das ist gar nicht so einfach manchmal. Ja.
Es ist super schwer. Peter, darf ich ganz kurz zusammenfassen, wenn ich dich richtig verstanden habe? Wir können den Kindern den Raum geben zu trauern, indem wir selber einfach auch trauern. Vielleicht auch sogar mit den Kindern gemeinsam trauern, ihnen aber auch sagen, dass wir einfach traurig sind, weil es nicht geklappt hat mit der Mama oder mit dem Papa und dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Mhm. In bester Form trauern wir gemeinsam. Welche Frage sich mir jetzt aber stellt, ist, es gibt ja auch Kinder, die sich dann denken, ich darf jetzt gar nicht traurig sein, weil die Mama oder der Papa sind ja schon so traurig. Und wenn jetzt ich noch trauere, setze ich einen drauf. Oder zum Beispiel, die Mama ist viel trauriger wie der Papa, ich muss eher bei der Mama bleiben, weil um den Papa muss ich mich nicht sorgen. Also verstehst du, wenn jetzt
ich ein verstehe Elternteil das total,
den Raum geben kann und der andere Elternteil nicht alles strebt zum Mittelwert und das Kind dann eher zur Mama geht, um die Mama zu halten, was kann ich also jetzt als Elternteil tun? Zum einen, der sieht, mein Kind geht lieber zur Mama oder zum Papa, um da auszugleichen. Ja, also wie kann ich da den Raum bieten und wie kann ich verstehen, als diejenige, die selber so in der Trauer, ich nenne es mal, gefangen ist und schlecht sieht, dass es was mit meinem Kind passiert.
Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig, dass du es fragst, weil das bestimmt ganz oft vorkommt. Also es kommt bestimmt gefühlt in jeder Familie erstmal vor. Damals, glaube ich auch, habe ich mir diese Frage gar nicht gestellt, aber
da gab es unseren Podcast ja auch noch nicht.
War es unser Podcast noch nicht, ne? Und ich war auch noch gar nicht an dem Punkt, wo ich jetzt war. Und ich kannte mich mit Trauer nicht aus. Und ich war auch noch nicht Familientrauerbegleiterin. Es wäre also viel einfacher gewesen, aber ich hatte es auch schwer damals noch. Ich war also genauso unwissend wie uns verzweifelt, wie viele jetzt vielleicht genau. Was wir, glaube ich, intuitiv damals gut gemacht haben, dass wir immer im Gespräch waren. Also immer, ich war schon immer in Verbindung mit den beiden, wo wir gerade sind mit dem Gefühl, wie wir uns fühlen. Also, wisst ihr, ich glaube, viele trauen sich gar nicht, diese Fragen zu stellen. Wie geht's dir? Wie geht's dir damit? Ne? Ich weiß nicht, ob jeder das sein Kind schon gefragt hat. Also oft sind so Trennungen, dann werden die gemacht, so wird vielleicht auch noch mal einmal so ein Gespräch geführt. Ne? Macht man ja so eine Art Trennungsgespräch. Wir erklären es dem Kinder im besten Falle gemeinsam. Wir haben das auch gemeinsam gemacht. Und dann ist es ja oft das gewesen. Ne? Also ich kenne das oft von so dann jetzt das ist jetzt die Trennung und dann wird sozusagen dann lebt das Kind mal hier mal da. Aber im besten Falle wird das Gespräch wiederholt. Wird das Gespräch vielleicht, wenn es geht, sogar mit dem Vater nochmal geführt, ne? Und sonst zumindest getrennt, dass man wirklich das Kind die Kinder mit einbezieht in diesen Gefühlsprozess, weißt du? Also zu sagen, ne, dem Kind zu sagen, pass auf, also oder vor allen Dingen die Kinder fragen, wie es ihnen damit geht. Und wenn sie nicht sprechen, es gibt so viele Möglichkeiten zu zeichnen, zu singen. Also ich komme jetzt aus dem Gesang, ich habe mit denen immer ganz viel gesungen. Wir haben auch Lieder erarbeitet, Lieder selbst geschrieben, komponiert. Also wir haben ganz viel Musik gemacht. Weißt du, das ist wichtig, dass das Kind auf jeden Fall das Gefühl rauslassen kann. Und wenn du wirst als aufmerksame Mutter oder Vater ja auch spüren, wenn dein Kind sozusagen so Zeichen gibt von wegen, oh, ich bin bei dir, Mama. Also es gibt absolute Zeichen. Ich kann Rollenspiele helfen da sehr. Also ein Beispiel. Der Trostiger. Ja, wir haben ja einen großen, einen kleinen. So. Und es war mal eine Mutter bei mir im Gespräch und da hatte sie auch sich nicht getraut, ihrem Kind die Trauer zu zeigen. Ja? Also das Kind wusste noch nicht, dass die Oma gestorben ist. So. Es ist also ein Trauergefühl erstmal gewesen. Und sie wollte damit mir, sie brauchte Hilfe. Ne? Sie sagt, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin ja so traurig selber. Das kann ich ihr ja nicht antun, so, ne? Und dann hast du aber gemerkt, das Kind hat dann den Trostiger bekommen und durfte damit so ein bisschen spielen. Und dann hat das Kind, das war so krass, den großen Tiger hat es so gehalten und hat dann mit dem kleinen Tiger, da kamst du an, und zum Großen mit den beiden Händchen und hat gesagt zum Großen, du musst weinen, hat das gesagt, du musst weinen, der Kleine, der muss dich trösten. Leute, kam Gänsehaut bis hier, ja. Das Kind hat das alles doch schon gewusst. Ich sag, guck mal, sie weiß doch alles schon. Ohne, dass du irgendwas sagst. Sie weiß das schon, dass du traurig bist. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Krieg ich jetzt noch Gänsehaut, ne? Weil das so auch für mich so besonders war, das so zu beobachten, ne? Das heißt, sie hat die ganze Zeit gedacht, nein, ich sag nichts. Ne? Ich zeig auch nichts. Aber wir zeigen es nonverbal. Die Kinder spüren das sowieso. Ne? Das heißt, wir können gar nicht verhindern, dass die Kinder spüren, dass wir traurig sind. Wisst ihr, dass die Kinder uns trösten wollen. Aber deswegen habe ich ihr gesagt, sprich mit ihr. Sie weiß es ja schon. Ja. Und ich denke mal, wenn man dann dem Kind sagt, guck mal, ich bin wirklich total traurig, auch sehr traurig. Ne? Aber guck mal, gegen diese Traurigkeit gibt es Wundermittel, ja, da gibt's magische Dinge, die wir tun können. Ne? Also, der Tiger, der hat ja magische Kräfte. Ne? Das wisst ihr vielleicht noch nicht, aber Susanne vielleicht, ne? Das meine ich ganz ernst. Und zu sagen, guck mal, der hat magische Kräfte und dem kannst du alles sagen. Ne? Und ich sag dem das auch. Ich habe meinen eigenen Trick. Jeder hat vielleicht dann einen eigenen Trostiger. Ein Beispiel, ne? Oder eben, es gibt viele Dinge, die wir da tun können, wisst ihr, um zu sagen, und du kannst dem Kind auch vermitteln, guck mal, und wenn ich traurig bin, dann mache ich das und das, sagen wir, und dann sagst du, was du gerne magst, dann male ich hier das Bild hier aus, vielleicht, ne, und dann geht's mir wieder besser, guck mal, vielleicht magst du auch ein Bild ausmalen, also schon auch zeigen, was du selber tust, was dir hilft, und dann das Kind fragen, was könnte dir denn helfen, wenn du traurig bist, was würdest du dann gerne tun? Ist dir also zu zeigen, ich tue was als Mama oder als Papa. Ne? Du musst das nicht übernehmen. Guck mal, ich habe ganz viele tolle Dinge, die ich dann tue. Vielleicht hilft dir das eine oder das andere oder vielleicht brauchst du was ganz anderes. Ne? Und vielleicht machen wir das zusammen. Weißt du, so, dass das Kind spürt, die Mama kümmert sich schon um sich selber. Ne? Die ist zwar traurig, aber die hat so tolle Skills. Ne? Probiere ich auch mal aus. Ne? Ich nehme mir auch mal den Tiger, jetzt kuschel den mal. Oder weißt du was, wir sagen, jede Woche darf jeder sein Lieblingsessen sich wünschen. Weil das ist so ein, das hat so ein Zaubermittel ist da dann drin, ne? Das hat so, da könnt ihr ja da tolle Sachen draus machen. Denkt euch was Tolles aus. Macht ja irgendwelche glitzernden Sternchen rein, die man essen kann. Ist, wisst ihr, gibt's doch, ne? So einen kleinen Kuchen, wo man so Glitzersternchen drauf macht. Also ich hätte 1000 Ideen, ne? Und man sagt so, und das ist jetzt unser Zauberkuchen, ne? Den essen wir jetzt zusammen, ne? Mal gucken, was das mit uns macht im Bauch, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Also man kann ganz viel tun, das zu integrieren, die Trauer zu zelebrieren, Rituale zu finden, ne, ganz viel oder zu sagen, so, wir machen, und das hat nichts mit Vertrösten zu tun. Also um das nochmal, den Unterschied kann ich auch nochmal erklären. Das ist wirklich mit der Trauer leben, ne, die Trauer zu integrieren, ja. Ne, da gibt es viele, viele schöne Möglichkeiten. Einen Trauerbaum zu pflanzen, oder eine Blume, oder wir machen Trauerkresse. Leute, es gibt so viele Ideen. Also, wie gesagt, ich glaube, da mache ich auch noch mal so eine kleine Hilfestellung, die man sich runterladen kann. Fällt mir gerade ein, das könnte ich auch mal machen. Die Ideen, die ich da so habe, ne? Also, wenn ihr die jetzt selber nicht findet, ne?
Das ist eine gute Idee, Petra. Das ist eine sehr gute Idee.
Also, einiges ist in dieser Checkliste schon. Aber nochmal, wirklich so diese Ideen nochmal konkret werde ich nochmal, ich wollte die integriere ich nochmal. Was könnt ihr alles machen, wenn ihr traurig seid?
Ja,
gibt's ganz viele Sachen.
Weil ich glaube, diese Kreativität, die fehlt auch manchmal in diesem Trauerprozess. Und deswegen ist es so schön, wenn sie von außen kommt. Und Petra, ich nehme jetzt noch mal zwei Dinge mit auf. Das war jetzt, ne, Katja hatte ja so ein bisschen, glaube ich, diese Frage herausgehört zu haben, was mache ich, wenn ich vielleicht gut mit der Trauer umgehen kann, aber der zweite Elternteil vielleicht weniger. Ich nehme jetzt für mich mit, es braucht einen Raum für das Kind. Und egal, wer den Raum öffnet, es muss, es muss wie so eine Schleuse da sein. Muss eine Person geben, eine erwachsene Person, die mich hält. Und das würde mich jetzt doch noch interessieren, weil du hast es zweimal schon angesprochen. Es bedeutet ja nicht, dass wir das Kind vertrösten. Was ist da der Unterschied? Also wie kannst du das nochmal erläutern?
Ja, genau. Also das ist auch in meinem Buch das umfangreichste Kapitel, weil es eigentlich das wichtigste Kapitel ist. Wir tendieren immer dazu, Menschen, Kinder, aber auch Freunde, Ehepartner zu vertrösten. Das macht man nicht böswillig, sondern man möchte da eigentlich erstmal was Gutes damit tun. Aber eigentlich möchte man sich selber vor allen Dingen was Gutes tun, weil man nämlich den Schmerz
nicht
aushalten kann. Das ist das Einzige. Da müssen wir leider uns in den ganz gut angucken, uns ganz tief in die Augen schauen selber. Sagen wir mal, ein Kind fällt jetzt hin. Ganz einfaches Beispiel, es schlägt sich das Knie auf. Was machen wir intuitiv? Na, was würdet ihr machen?
Wissen.
Aber wie? Was würdest du sagen?
Also nicht ich. Also ich würde es glaube einfach nur halten und weinen lassen. Aber die meisten.
Was haben wir früher alle gemacht? Pflaster drauf. Ja. Ne?
Ist nicht so schlimm. Pflaster drauf. Geht so schnell weiter.
Genau. Ne? Ist ja auch überhaupt. Also ist auch. Ne, verstehe ich auch. Ne, habe ich bestimmt auch früher so gedacht. Ne, aber ist jetzt nur ein Beispiel. Aber klar, Pflaster können wir auch drauf machen. Aber erstmal in dem ersten Schrecken, der erste Schmerz, wäre vielleicht auch die Idee, das wäre jetzt der richtige Trost, zu sagen, also erstmal, das Kind wird ja furchtbar weinen. Ne? Also dann erstmal in den Arm nehmen natürlich. Also erstmal die Nähe, ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Dann aber auch gucken, auf Augenhöhe dem Kind in seinem Schmerz begegnen, bedeutet vielleicht auch zu sagen, Mensch, ne? Zeig doch, du bist hier hingefallen. Also das nochmal wiederholen. Du bist da hingefallen. Schau mal, du hast dir das Knie aufgeschlagen. Ne? Guck mal, du bist vielleicht über den Stein gefallen. Also wirklich nochmal in die Situation gehen. Jetzt würden bestimmt viele denken, um Gottes Willen, das verstärke ich doch dann. Nee. Also glaube mir, das ist nicht so. Sondern das Kind fühlt sich total wertgeschätzt in seinem Schmerz. Fühlt sich total gesehen. Ne? Ja, dann würdest du nämlich sagen, dann würdest du vielleicht aus diesem Schreien, aus dem Wein vielleicht rauskommen und sagen, ja genau, ne, hier, ne, der böse Stein, ist der blöde Stein hier, ne? Und dann, wisst ihr, also das erstmal anzunehmen, zu sagen, ja, das ist passiert, ne? Und komm jetzt in meine Arme erstmal, weil das Kind wird erstmal Nähe wollen. Und dann können wir auch ein Pflaster drauf machen. Ne? Das ist ja auch vielleicht notwendig. Dann können wir aber sagen, nicht ein Pflaster zum Abdecken, zum, ja, das wird schon wieder und wir sprechen nicht mehr drüber, sondern auch erklären, guck mal, da blutet es ein bisschen, da machen wir ein Pflaster drauf. Ne? Aber es darf dem Kind trotzdem noch wehtun. Ne? Das Kind darf trotzdem, auch wenn das Pflaster drauf ist, von mir aus immer noch mal weinen, weil es jetzt noch traurig darüber ist. Das ist es geht darum, den Schmerz auszuhalten, wenn wir es ganz unterbrechen wollen. Und das ist ganz schön schwer. Da müssen wir mehr wieder an uns ran, ja, und uns fragen, wenn wir das doch jetzt gar nicht aushalten können, warum können wir es denn nicht aushalten? Und was hat das wieder mit uns zu tun, mit unserem Schmerz, mit unserer Trauer? Ne? Wir kommen immer wieder zurück zu uns. So, da kommen wir nicht drum herum, ne? Ne? Aber das ist wirklich, und das kannst du jetzt auf alles übertragen. Ne? Immer sich zu fragen, was ist das Ziel jetzt, was ich hier mache? Will ich jetzt einen Schmerz vermeiden? Frag dich das vorher immer. Möchte ich wirklich trösten? Also das heißt, möchte ich wirklich da sein für das Kind? Da bleiben? Aushalten? Oder möchte ich, dass es möglichst schnell vorbei ist, das Gefühl hier? Ja, und dann kommen wir ganz schnell dahinter, was wir gerade tun. Ja, das ist auch eine Übungssache, aber das spüren wir dann, einen Unterschied.
Ganz oft ist es so, dass wenn ich den Schmerz schnell oder die Trauer schnell abdecken will beim Kind, dass ich es als Kind gar nie fühlen durfte.
Ja, das ist so, ist natürlich, ja, so absolut. Also ne, ich habe da auch total Verständnis für alle, die das, die jetzt denken, ach du Gott, das habe ich ja bestimmt schon ganz oft gemacht. Ah, totales Verständnis. Da müssen wir ganz milde mit uns sein, ja, ganz verständnisvoll, mit ganz viel Liebe uns selbst begegnen, ne, weil es hat ja einen Grund, warum wir es nicht aushalten können, weil wir es natürlich auch nicht zeigen durften, mit Sicherheit, ne. Also gerade die Generation weiter, eure und meine und so weiter, Das gab es früher. Ich glaube, dass den wirklichen Trost gab es früher gar nicht. Ganz ehrlich. Also ich kann mich gar nicht. Das früher, die ganze Kindheit bestand eigentlich aus Vertrösten früher. Ja? Ja. Also das da müssen wir schon Verständnis haben. Aber wir haben ja jetzt die Chance, es zu ändern. Ne? Jetzt gibt es viel mehr Verständnis dafür, was wirklicher Trost bedeutet. Und das ist mein Herzensthema. Dafür werde ich mich immer einsetzen, bis ich irgendwann liege und nicht mehr atme. Da werde ich nicht mehr aufhören, drüber zu sprechen, weil das ist der Schlüssel zu so vielem, ne? Zu wirklich auch zu einer Lebensfreude, die danach wieder entstehen darf, ne? Weil wenn du dir diesen Schmerz zugestehst, diese Trauer, dann hast du erst die Chance, überhaupt wieder ins Leben, ins richtige, volle, glückliche Leben zurückzufinden. Das ist die Voraussetzung, dass du die Trauer zulässt. Ne? Ich sag immer so, öffne dein Herz. Wer traut sich schon, das so ganz aufzureißen, wisst ihr? Also, weil viele denken, ja, wenn ich das so öffne, dann kann ich verletzt werden. Dann kann die Trauer da rein und dann verschließen sie sich. Aber du verschließt dich ja auch vor dem Guten, vor dem Schönen, vor der Lebensfreude, vor vielleicht einer neuen Liebe, vor allem, was sein darf. Du verschließt dich ja sehr. Ne, und deswegen mit Hilfe natürlich, dafür ist die Susanne zum Beispiel da und Katja vielleicht auch. Also dafür gibt es ja uns Menschen, weil wenn du es nicht alleine schaffst, dann musst du es auch nicht alleine schaffen. Dann such dir Hilfe. Ne? Habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch Hilfe geholt. Ich habe es auch nicht alleine geschafft.
Ne, ja, du sagst es so leichtfertig, das Herz öffnen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich bin dir, ich hänge an deinen Lippen und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ich bin mir sicher genauso. Ich weiß genau, was du meinst. Und wenn wir auch unsere eigene Identität und Authentizität leben, dann ist es total leicht, sein Herz zu öffnen, weil dann kann nichts passieren. Fühle hindurch zu gehen. Mhm. Es ist schon so ein Schlüssel zum...
Absolut. Der absolute Schlüssel
zum Tor und zu mir selber, weil dann kann, ja, aber ich kann nicht verletzt werden, sondern ich war ich. Ja, es ist ja oft meistens die eigene Enttäuschung, so, oh, jetzt habe ich
natürlich. Ach, du, deswegen, schau mal, niemand sagt, dass es leicht ist. Und bei mir hat das ganz lange gedauert. Also die Leute denken jetzt, ach, die Frau, ja, die hat ja alles Die kann das ja alles. Ich habe ganz lange gebraucht. Ich hatte ganz viel mit Ängsten zu tun. Das heißt, bei mir war es so, das habe ich auch in meinem Buch, habe ich das sehr schön alles aufgeschrieben. Da könnt ihr meine eigene Geschichte lesen. Da lest ihr im Buch, lest ihr auch, wie ich es geschafft habe. Und das ist, das werde ich euch da, also habe ich sehr gut erklärt. Ich konnte meine Trauer nicht zeigen, so. Und ich habe große Ängste entwickelt. Und zwar richtige, krasse Sprechängste. Ich habe gestottert, angefangen in der 8. Klasse ungefähr. Und ich konnte schon verbal schon gar nicht mehr mich äußern. Ja, das heißt, ich habe komplett meine Sprache verloren. Das ist ja äußerst spannend, wenn ihr mich jetzt hört und denkt, die Frau kann doch sprechen, ne? Nur damit ihr so einen kleinen Eindruck habt, was ich getan habe dafür. Also, ich hatte so Angst zu sprechen, dass ich jetzt auf Bühnen stehe, auf Bühnen singe, auf Bühnen spreche, mit euch im Podcast spreche, im Fernsehen war. Das habe ich nicht geschenkt bekommen, so bin ich nicht geboren, sondern das habe ich geschafft, indem ich immer wieder mich getraut habe, mich zu öffnen, mein Herz zu öffnen. Mich nochmal an die, ich sage immer, für mich ist es ein Gefühl, der über die Brücke zu gehen, die Brücke der Angst. Stellt euch eine Brücke vor, jenseits und diesseits gibt es eine Welt. Und ich wusste immer, es gibt diese Brücke, über die muss ich rüber und da hinten wird ein wunderschönes Leben sein für mich, ein freies Leben. Ja, so. Aber ich habe mich nicht getraut, über diese Brücke zu gehen. Ja, aber wir, es gibt Menschen, die können die ein Geländer sein. So. Mhm. Und ich habe dieses Geländer oft gesucht. Wer kann mich denn da rüber geleiten? Und ich habe das nicht allein geschafft. Und das müssen wir auch nicht alleine schaffen. Aber ich habe im Laufe meines Lebens immer Menschen gefunden, die immer ein Stück Geländer waren. Und manchmal, der letzte Schritt jetzt, da war ich mir selber das Geländer. Da war nämlich keiner mehr, weil den letzten Schritt, den letzten Sprung machst du selber. Und ich habe den, ihr Lieben, ich habe den erst letztes Jahr gemacht. Ich habe den erst letztes Jahr, als Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben. Ich wollte ja auch Lesung machen. Ich konnte aber nicht lesen, nicht weil ich es nicht konnte vom, ne? Ich habe mich nicht getraut, weil ich hatte immer diese Angst, du wirst vielleicht wieder stottern, du wirst kein Wort rauskriegen. Was denken die Leute? Du hast doch ein Buch geschrieben, du wirst doch wohl lesen können. Lesen war für mich so der Albtraum in der Schule, dass ich nicht mehr gelesen habe. Ich habe jetzt über 30 Jahre nicht mehr gelesen. Und ich habe am 25. Februar kam mein Buch raus. Eine Woche später war meine erste Lesung über 100 Menschen da. Ihr könnt euch vorstellen, was ich vorher gedacht habe. Aber ich habe diesen Schritt bin ich gegangen, weil ich die Angst an die Hand genommen habe. Und diesen letzten Schritt bin ich mit der Angst, oder das kannst du auch mit der Trauer sagen, weil auch die Trauer dabei war, bin ich zusammengegangen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, Leute kamen schon rein. Ich sag, wo ist denn die Angst? Wo ist sie denn? Ich so gesucht, so ist sie schon da. Sie war nicht da, dachte ich. Aber natürlich ist die Angst, ist die Trauer da. Aber ich war so gestärkt, dass die Angst und die Trauer nicht laut waren. Die waren leise da, die waren glücklich da, die waren wie ein Freund da. Und ich visualisiere immer, dass ich sage, setzt euch in die hinterste Reihe, guckt zu, ja, weil die haben ja Angst und die wollen ja gar nicht so. Guckt zu, ich übernehme. Ich mache das. Leute, und das war so schön. Das war mein schönster Moment. Und da wusste ich, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt schon 4 Lesungen gehabt. Sie ist immer leise dabei, die Angst. Aber die Angst hat keine Angst mehr. Wisst ihr, die hat ihren Job verloren.
Ja. So.
Also die ist da. Natürlich ist sie da, aber sie spürt, sie muss nicht panisch werden, weißt du? Sie muss nicht, oder die Trauer ist da, immer auch bei mir, aber sie muss nicht wie ein unglaublicher Orkan werden, ne? Sie ist ein kleiner See, der darf da plätschern. Immer wird die Angst und die Trauer mein Leben begleiten, die sind nicht weg, die sollen auch nicht weg. Die dürfen uns begleiten, aber wie als Freunde.
Ja.
Das habe ich geschafft.
Liebe Petra, ich glaube, wir könnten dieses Interview wirklich noch stundenlang fortsetzen. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist hier und heute. Ich nehme mir dieses Bild, diese Brücke mit, dass die Menschen quasi über die Brücke gehen mit der Trauer, mit der Angst an der Hand und sie wahrnehmen, sie durchfühlen dürfen. Und Wenn du, die uns jetzt hier zuhörst, der Zuhörende, mehr über Petras Arbeit erfahren möchtest, über das neue Buch, was sie geschrieben hat, dann schau unbedingt in die Shownotes. Dort findest du alle weiterführenden Links. Und vielleicht nimmst du dir eben aus dieser Folge mit, dass du überhaupt nicht perfekt sein musst, ganz im Gegenteil, sondern es reicht, wenn du da bist, wenn du präsent bist, wenn du deine Trauer wahrnimmst und damit auch letzten Endes dein Herz öffnest für dein Kind. Und wenn du diesen Weg gehst, Schritt für Schritt, dann, Katja, greift auch wieder unser Satz, nämlich, ich hatte eine schöne Kindheit trotz der Trennung meiner Eltern. Vielen, vielen Dank, Petra, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Mein Herz ist auf jeden Fall sehr offen gerade. Und ich glaube, das Herz unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch.
Danke, Petra. Also ich fand's auch, du hast mich wahnsinnig berührt und du hast eine ganz große Gabe, und zwar ganz tief in die Menschen zu gehen. Und dafür danke ich dir, dass du das hast. Und danke auch deiner Mama, weil durch sie kamst du, glaube ich, auch auf den Weg.
Absolut, ja, absolut. Dankeschön.
Bis bald.
Vielen Dank.
Bis bald.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss. Das war eine neue Folge von Starke Trennungskinder. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gerne unseren Podcast und schau in die Shownotes. Dort findest du alle Links und Infos zur Folge. Wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du den Podcast bewertest oder weiterempfiehlst. So können noch mehr Eltern von unseren Impulsen profitieren. Für dich und dafür, dass euer Kind später einmal sagen kann, ich hatte eine schöne Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Bis bald, deine Katja und deine Susanne.